Die Frage lautet: Wie stehen Sie zur Waldstilllegung? Wie viel Prozent sollen es werden? Also ich gehe davon aus, wie viel Flächenprozent soll stillgelegt werden? Herr Busen, Sie dürfen.
Also, ich habe vorhin ja schon mal gesagt, mit diesen 40% Waldfläche, ob wir die vergrößern müssen, habe ich ja gesagt, nein, das reicht aus. Aber wir sind nicht für Waldstilllegungen. Und zwar, das ist das Falscheste, was wir machen können. Wir brauchen den bewirtschafteten Wald und dafür auch natürlich diese Rohstoffverwendung. Es gibt ja in Nordrhein-Westfalen ein Paradebeispiel der Landesbauordnung, dass auch mit Holz mehrgeschossig gebaut werden kann. Also keine Stilllegung der Flächen, das erfüllt nicht das Klimaziel. Wir müssen sogar stillgelegte Flächen wieder in die Bewirtschaftung aufnehmen. Diese stillgelegten Flächen waren ja auch zuletzt Brutstätten für Schädlinge. Und ohne aktive Waldbewirtschaftung gibt es nur eine ungehinderte Vermehrung von den Borkenkäfern. Und die enorme Menge von verrottetem Holz trägt nicht zum Klimaschutz bei.
Vielen Dank. Dann, Herr Wiese, Sie haben gerade die Hand gehoben. Dann dürfen Sie einfach gerade weitermachen.
Ja, also punktuell sind Stilllegungen sicherlich durchaus vertretbar, wenn das auch touristische Zwecke letztendlich betrifft oder anderes. Ich tue mich persönlich immer sehr schwer damit, wenn wir nach starren Prozentzahlen Stilllegungen letztendlich auch machen, weil das, glaube ich, punktuell vor Ort zu Schwierigkeiten einfach letztendlich auch führt. Und ich will es nochmal betonen, der nachhaltig bewirtschaftete Wald, und das wird er in der Forstwirtschaft, ist auch der, der mehr CO2 speichert. Das muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen. Das zeigen eigentlich auch alle wissenschaftlichen Studien, jedenfalls die mir bekannt sind.
Herr Wiese, Ihr Mikro ist gerade stumm geschaltet.
Okay.
Jetzt höre ich Sie wieder.
Hören Sie mich ja. Also der überwiegende Teil der wissenschaftlichen Studien zeigt das ja auch sehr deutlich. Ich will noch mal einen Satz zu Herrn Busen aber noch sagen, einfach aufgrund der Erfahrung, die ich hier vor Ort jeden Tag im Sauerland sammle. Es ist nicht so, dass der stillgelegte Wald nur für den Borkenkäfer verantwortlich ist. Ja, es gibt Fälle, aber es gibt auch einfach Waldflächen, die klassisch Privateigentum sind, wo halt einfach aufgrund der Eigentümerstrukturen, die Erben nicht mehr vor Ort sind, diese einfach auch liegen gelassen wird, so muss man es einfach mal sagen, und dadurch einfach auch Situationen eintreten können. Von daher, der Pauschalvorwurf ist so sicherlich auch nicht richtig. Und von daher muss man sehr sachlich die Debatte führen und klar nochmal deutlich machen, es kann temporär punktuell Stilllegung sein, aber sehr, sehr moderat. Und ansonsten ist der bewirtschaftete Wald wirklich der bessere und da muss der Fokus drauf ausgerichtet sein.
Vielen Dank. Herr Gehrig, Sie haben als nächster die Hand gehoben.
Ja, genau. Ich möchte dem Dirk Wiese beipflichten, aber auch betonen, dass das nicht unbedingt die Position der SPD ist. Die Sozialdemokratie hat zum Beispiel bei dem Klimaschutzgesetz, das wir aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts mit heißer Nadel gestrickt haben, vehement dafür geworben, dass gerade in den Wäldern es zukünftig mehr Stilllegung geben muss und wir das sogar fördern und honorieren. Das halte ich für fatal. Wir wissen alle um die Wirtschaftsleistung unserer Wälder und ich habe in meinem Eingangsstatement schon sehr deutlich gesagt, dass junge, vitale Mischwälder das genau sind, was wir klimatisch gesehen brauchen, was die Nachhaltigkeit bedeutet, wenn wir Bauholz entnehmen und das sind 40% des entnommenen Holzes, dann ist es für die CO2-Einlagerung das Nachhaltigste, was es überhaupt gibt. Und eine Motivation für Waldbesitzer, die kriegen wir ganz sicher nicht, wenn sie eine Prämie kriegen, um ihre Wälder aus der Produktion zu nehmen. Da hoffe ich, dass die meisten hier im Podium sich auch einig sind. Und deswegen haben wir in unserem Unionswahlprogramm Schützen durch Nützen als Richtschnur ganz, ganz oben angesiedelt. Und wir wollen dafür Sorge tragen, dass wir eben auch durch die Honorierung Ökosystemleistung keinesfalls Stilllegungen fördern, sondern die Bewirtschaftung. weiter fördern und das geht sehr gut. Wir haben Stilllegungen. Ich behaupte, wenn wir richtig durchzählen, mehr als 5% jetzt schon. Wir haben Nationalparks und wir haben bei Kleinprivatwäldern ja auch immer wieder dazwischen Stücke, die gar nicht mehr aktiv bewirtschaftet werden. Und gerade dort sind sie als Flickenteppich eine große Gefahr, weil eben Kalamitäten auf die gesunden Wälder überspringen können. Wir brauchen genügend Forstpersonal, mehr als wir aktuell haben, und Förster, die eine Zuständigkeit haben und dort ordentlich anklopfen können, wenn eben Gefahr in Verzug ist und in den Wäldern aktiv gehandelt werden muss. Also ich brauche nicht mehr Stilllegungen in unseren Wäldern. Die Biodiversität, die können wir mit dem erreichen, was wir jetzt schon haben.
Vielen Dank. Ich mache das jetzt einfach gerade der Reihenfolge nach, wie Sie sich gemeldet haben. Und zwar hätte erst Herr Ebner das Wort, dann Frau Tagmann und dann Herr Felser. Dann brauche ich auch nicht zwischen reingrätschen. Sie beenden Ihren Redebeitrag und dann darf der oder die Nächste. Dankeschön. Herr Ebner, ich kann Sie nicht hören, aber ich sehe, dass Sie reden. Ich kann leider noch nichts hören.
Nochmal so vielleicht?
Ja, jetzt geht's.
Jetzt? Okay, komm ich, dann ist da irgendwie im Anschluss was futsch. Okay, also ich glaube, wir können uns da alle in den unterschiedlichen Wirtschaftssektoren besoffen reden, was wir alles nicht wollen. Wir müssen aber einfach mal feststellen, wir stehen nicht nur vor einer Klimakrise, die wir bewältigen müssen, sondern auch eine Biodiversitätskrise, ja, einem gigantischen Artensterben. Also aus beiden müssen wir raus. Für beide brauchen wir Konzepte, Antworten, Lösungen. Und dafür braucht es eben neben gut bewirtschafteten, genutzten Flächen, was ja sozusagen die im Offen- und im Waldland, was das Gros der Flächen ist, auch, und das ist doch wissenschaftlich unstrittig, auch ungenutzte Flächen. In der Biodiversitätsstrategie des Bundes steht da seit Jahr und Tag drin, die 5%. Und ich finde, perspektivisch und wissenschaftlich fundiert ist eben zu prüfen, reicht das aus, um diese Fragen, um diese Herausforderungen zu bewältigen, oder reicht es nicht aus? Das kann man auch ziemlich unaufgeregt machen, weil viele, ich glaube, oder die meisten hier in dieser Runde würden sagen, lasst uns das wissensbasiert machen und nicht irgendwie interessensgeleitet. Und dann können wir das auch ziemlich unaufgeregt der Wissenschaft nochmal mitgeben, dass sie uns sagt, was da notwendig ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gute Waldwirtschaft in Wirtschaftswäldern betreiben können. Und dass die da sehr viel dazu beitragen kann, dass wir klimastabile und ökologisch vielfältige Wälder bekommen. Dafür müssen wir allerdings auch ein paar Weichen stellen, dass das in der Fläche auch möglichst schnell passiert. Aber der einfache Spruch, nur der genutzte Wald, der bewirtschaftete Wald kann alle diese Aufgaben erfüllen, der stimmt so auch nicht, und der ist so leider auch wissenschaftlich nicht belegbar. Also auch die Frage der CO2-Speicherungen, da gibt es durchaus unterschiedliche Studien, Ausführungen, wissenschaftliche Berechnungen, und auch da kann man sich dann nicht nur die eine oder andere aussuchen, die einem passt.
Naja, die Biodiversitätskrise findet sicherlich stärker in der offenen Agrarlandschaft statt als im Wald. Da haben wir Gott sei Dank noch einigermaßen stabile Verhältnisse. Trotzdem ist es natürlich ein wichtiges Thema. Und ich verstehe immer nicht, warum wir das so gegeneinander stellen müssen. Also auch da ist es nach meiner Überzeugung etwas komplexer, weil es natürlich Sinn macht, zum Beispiel Waldmoore auch tatsächlich als Klima als CO2-Speicher und Senke zu nutzen. Und tatsächlich muss es dann aber auch darum gehen, dass diese Ökosystemleistung dann auch abgegolten wird. Also insofern finde ich das eigentlich viel spannender zu gucken, wo macht es eigentlich Sinn und nicht einfach pauschal 5% Stilllegung, sondern wo macht es wirklich Sinn, wo macht es klimapolitisch Sinn, wo kann man Refugien schaffen, wo ist das sinnvoll und wo sollte man lieber vermeiden, dass wir einen erheblichen Nutzungsdruck auf die anderen Flächen organisieren, weil wir im Moment richtigerweise absolut eine Holzbaustrategie machen. Da habe ich schon immer kritisiert, dass woanders halt Hochhäuser gebaut werden. Wir haben noch darüber diskutiert, ob man Holz überhaupt als Baustoff verwenden können. Und da sind auch viele Substitutionseffekte leider überhaupt gar nicht berechnet. Also das ist auch nicht komplex berechnet aus meiner Sicht. Und trotzdem sage ich, und deswegen habe ich vorhin auch bei integrativen Ansatz und segregativen Ansatz gesagt, das muss man ja nicht gegeneinander stellen. Also ich bin davon überzeugt, dass man mit einer entsprechenden auch Motivation und auch einer Unterstützung Flächen findet, die sinnvollerweise auch in Refugien umgewandelt werden können, die dann auch entsprechende Leistungen bringen. Aber so pauschal ist mir das ehrlich gesagt dann immer ein bisschen am Thema vorbei. Trotzdem muss ich natürlich die Koalition daran erinnern, dass ihre Biodiversitätsbeschränkung die genau diese 5% hat. Und da muss man dann auch ehrlich sein und sagen, okay, wie wollen wir es denn umsetzen? Und letzte Anmerkung, wir müssen sicherlich, und da bin ich komplett bei denen, die das gesagt haben, bei Klein- und Kleinstwaldbesitzern eher über Mobilisierung von Holz diskutieren und wie wir das hinkriegen, zum Beispiel auch über Forstbetriebsgemeinschaften und ähnliche Strukturen. Und da ist mir, wie gesagt, die Diskussion manchmal ein bisschen zu eindimensional.
Ja, ich freue mich, dass sehr viele meiner Vorredner genau das gesehen haben, dass wir keine festen, starren Prozentzahlen benötigen, schon gar nicht Richtung 10, 12 oder 15%. Wir wollen den Wald nutzen, dazu stehen wir auch klar auch in unserem Programm. Aber wenn man Gebiete hat, wo es nicht sinnvoll ist, wo es marktwirtschaftlich aus sich nicht rentiert, reinzugehen, bei uns im Allgäu gibt es Tobel, da rentiert sich die Holzbringung einfach nicht, oder in anderen Gebieten, da ist es klar, dort kann man dann schöne Urwälder dann eben dann belassen. Aber wir brauchen da keine weitere Prozentsteigerungen. Nur worauf ich hinweisen möchte, Herr Gehrig, Sie haben das Forstpersonal angesprochen. Wir haben ja dazu einen Antrag gestellt. Wer hat denn in den letzten 20 Jahren versäumt, das Personal in die Wälder reinzubringen? Was wir da an Stellenabbau erlebt haben, ist eine Katastrophe. Und wenn wir alle davon sprechen, Klimaschutz und jetzt ist der Wald fast das wichtigste Instrument. Ich habe beim Militär gelernt, wenn es irgendwo einen Schwerpunkt gibt, den man definiert hat, da muss ich auch meine Ressourcen, da muss ich das Personal da reinpacken. Und wenn wir vom Waldumbau sprechen, dann müssen wir tatsächlich das Personal aufstocken und eine ganz andere Personalpolitik fahren, als wie wir es die letzten 20 Jahre von Ihnen, vor allem Herr Gehrig und den anderen Parteien, erlebt haben. Das ist so mal noch eine wichtige Botschaft, was wir benötigen, um wirklich die Holznutzung nach vorne zu bringen und auch die Nutzung von Bauholz und Bauen mit Holz. Die ganzen Themen können wir nur dann spielen, wenn wir wirklich drinnen in den Wäldern auch wirklich eine Bewirtschaftung haben mit Personal, das ausgebildet ist und das dann auch vorhanden ist.
Könnte ich noch einen Satz dazu sagen, Frau Katharina, zu Grüne und Linke?
Ja. Ja, nur kurz. Kommt also, die nächste Frage.
Ich würde gerne mal Frau Tackmann und Herrn Ebner, Herr Ebner sagt also Sachlichkeit und Frau Tackmann sagt nicht immer gegeneinander, vollkommen richtig. Es geht auch um die politische Grundeinstellung. Und da geht es um Bevormundung und Verbote und um Eingriffe ins Eigentum. Und das sind die Unterschiede, die wir als Partei auch mal deutlich machen. Wir wollen keine Bevormundung und Verbot und keine Eingriffe ins Eigentum. Das ist der Unterschied zu Linken und zu Grünen. Nur mal so als Anmerkung.
Vielen Dank.
Das stimmt.
Und Max, dann darfst du die nächste Frage gerne stellen.
Gerne. Hier ist eine Frage von Herrn Dohle vom BDF und Herr Felser hat es schon angerissen. Ich glaube, dass wir ihm die Frage als erstes zuweisen, weil er das Thema Forstpersonal eben schon erwähnt hat. Herr Dohle fragt, wie Sie die Maßnahmen in Ihren Programmen umsetzen wollen. Konkret brauchen wir eben mehr Forstpersonal und auch kleinere Organisationsstrukturen.
Also ich habe es ja gerade ausgeführt, ja genau da in die Richtung müssen wir gehen. Wir brauchen mehr Personal. Es ist da Personal abgebaut worden, nicht mehr nachhaltig aufgebaut worden. Manche schaffen es, diese Betriebe bei ISF oder was auch immer über eine Lehrlingskampagne wirklich sich gute Fachkräfte selber aufzubauen und an sich zu binden. Aber wir haben an den Universitäten und den Fachhochschulen gesehen, dass viele umschulen und woanders hingehen. Wir bräuchten sie eigentlich im Wald. Ob wir kleinere Strukturen dann brauchen, das möchte ich mal bezweifeln. Wir müssen jetzt wieder nicht zurück zur romantischen Försterei von vor 50 oder wann auch immer Jahren. Wir brauchen moderne, ausgebildete, gutes Personal im Wald. Und dazu, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, dazu brauchen wir auch eine Digitalisierung im Forstwesen. Wir müssen mit künstlicher Intelligenz tatsächlich mal schauen, wo funktioniert der Waldbau, wo funktionieren Baumarten speziell, wo funktioniert es nicht. Und das Ganze könnten wir mit lernenden Systemen tatsächlich in großen Datenbanken sicherlich voranbringen. Aber auch da brauchen wir IT-Spezialisten, die haben wir im Forstbereich noch nicht ausreichend. Das sind sicherlich Zukunftsthemen, wo wir viel machen müssen, wo ganz, ganz viel vernachlässigt worden ist. Also ich glaube, wer draußen rumfährt und das auch die Forstreformen miterlebt hat selber, unglaublich. Auch ich komme zwar aus Bayern, aber ich schaue es mir in Brandenburg ganz genau an. Das ist eine Katastrophe, die Überalterung, und dann aber kommt nichts nach. Also ganz klare Botschaft, ja, mehr Forstpersonal, kleinere Strukturen nicht unbedingt, sondern moderne, digitalisierte Förstereien.
Frau Tagmann, Sie haben sich auch gerade gezuckt. Ja.
Ja, alle, die mich kennen, die wissen, dass ich schon seit vielen Jahren wirklich intensiv diese Personalpolitik kritisiere. Übrigens auch, wenn wir in der Regierung waren, weil ich weiß, wie massiv wir in uns in Brandenburg auch mit der Sozialdemokratie gestritten haben. Weil ich erlebe immer wieder in der Politik Leute, die sagen, ja, die Bäume wachsen doch von alleine, da muss doch nicht jemand daneben stehen und zugucken. Und das ist halt ein schweres Missverständnis, weil gerade jetzt, und das ist die vergangenen Jahre schon so gewesen, aber jetzt noch mal stärker mit den Herausforderungen, wird es nicht funktionieren, wenn wir nicht ausreichend gutes Personal, gut ausgebildetes Personal haben. Aber ich will mal ergänzen, auch gut bezahltes Personal. Also es geht nicht nur um viel, sondern hier auch um vernünftige und faire Arbeitsbedingungen und faire Entlohnungsbedingungen. Und in Brandenburg beispielsweise bilden wir ja auch aus, aber die werden meistens nicht übernommen, die Lehrlinge. Und das ist ein harter Kampf. Und Herr Dohle hat das auch richtig gesagt. Es geht halt auch um Strukturen. Also wenn die Reviere so groß wären, dass am Ende eigentlich eine ernsthafte Beförsterung nur noch schwer zu begründen ist oder zu leisten ist, dann wird es halt auch schwierig. Und wenn das Forstpersonal auch nicht mehr auf der Fläche präsent ist, dann hat es ja noch andere Konsequenzen. Dann gibt es auch Vermüllung und. Also diese hoheitliche Aufgabe und diese Fürsorge für den Wald, das ist etwas, was tatsächlich dringend auch eine qualifizierte Abbildung braucht. Und hier haben, glaube ich, die Auseinandersetzung der vergangenen Jahre immerhin dazu geführt, dass das unterdessen auch thematisiert wird. Ich habe noch in Zeiten immer wieder das gestritten, als noch gesagt wurde, wir brauchen eigentlich nicht mehr Forstleute. Aber ich denke, das ist unterdessen schwer widerlegt und wir müssen eigentlich alle dafür kämpfen, dass es hier eine deutliche Änderung der Personalpolitik gibt, weil die Wälder werden sich nicht alleine umbauen. Und wenn wir das vernünftig machen wollen für die nächsten Generationen, werden wir das auch nicht nur mit, ja, sagen wir mal, mit Verwaltungsleuten hinkriegen, sondern da müssen auch Leute auf die Fläche.
Vielen Dank, Frau Tagmann. Ja, Herr Gehrig hat sich dazu noch gemeldet und dann würden wir die nächste Frage zur nächsten Frage überleiten.
Ich will es nochmal unterstreichen, was ich dreimal gesagt habe. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass sich die Rahmenbedingungen im Wald deutlich geändert haben. Jetzt ist es nicht Bundespolitik, Ausbildung und Weiterbildung machen die Bundesländer. Wir haben die Einrichtungen dazu, wir haben Schulen, wir haben FAs, wir haben Unis und ich höre auch, dass wieder viele junge Menschen tatsächlich bereit sind, in diese Berufe, die notwendig sind, einzusteigen. Es ist mittlerweile eine ganz andere Situation in unseren Wäldern. Mir ist es ein großes Anliegen, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzen. Dazu haben wir in der Bundesregierung extrem viel Geld in die Hand genommen. Wir könnten die Pandemie sicher oder hätten die nicht bewältigen können, wenn wir nicht in den letzten paar Jahren die Digitalisierung derart aufgerüstet hätten. Es ist noch nicht genug, aber damit müssen wir auch in die Wälder mehr Personal. Es braucht aber insbesondere auch eine Stärkung der Zusammenschlüsse, Forstbetriebsgemeinschaften. Wir haben Waldgenossenschaften, dort wo extrem Realteilung ist und Kleinstwaldbesitzer sind, damit die an die Hand genommen werden, damit die Ansprechpartner haben. Und es gibt so viele Erben, die von der Oma ein Stück Wald geerbt haben, die wissen nur, da steht was im Grundbuch, aber haben keine Ahnung, wo der Wald ist. Da müssen wir Hilfestellung leisten, dann wird da ein positiver Schuh draus. Und ich bin überzeugt, dass dies alles möglich ist und dass wir da auf dem richtigen Weg sind. In den Bundesländern hat man diese Situation erkannt und teilweise jetzt schon deutlich reagiert.
Vielen Dank. Herr Wiese, ich wollte eigentlich schon die nächste Frage an Sie stellen, habe jetzt aber gesehen, dass Sie die Hand gehoben haben. Damit ich Sie nicht im Redefluss störe, dürfen Sie gleich erst noch was zu Personal sagen, aber Sie kriegen schon die neue Frage. Und die lautet, Sie haben vorhin bei unserer Ja-Nein-Abstimmung dafür gestimmt, dass wir uns mit Holzbau aus der Klimakrise herausbauen können. Und unsere Frage zielt jetzt Richtung Holzbauförderung. Was tun Sie denn da? Also erst Personal und dann Holzbauförderung, bitte von Ihnen.
Personal mache ich es relativ kurz. Ich merke einfach in der Fläche, der Beratungsbedarf ist momentan so etwas von gestiegen. Gerade die Fragen der Wiederaufforstung, gerade auch der Frage letztendlich bei Antragstellungen und so, dass wir hier mehr Personal brauchen. Und da müssen wir selbstkritisch sagen, da ist einiges nicht in die richtige Richtung gelaufen. Ja, vornehmlich auch in den Ländern, keine Frage. Aber es braucht mehr Personal. Das ist entscheidend letztendlich, um hier auch Hilfestellung und Unterstützung auch zu geben. Und ich gebe Frau Tackmann völlig recht, das ist auch noch eine Frage des Geldes, der Bezahlung und der Arbeitsbedingungen. Das gehört dann auch mit dazu. Und von daher müssen wir da den Fokus darauf richten. Das Bauen mit Holz, bin ich ein großer und entschiedener Befürworter davon. Die Frage war ja durchaus etwas zugespitzt vorhin. Von daher hatte ich erst gezögert, ob ich den Daumen hoch mache oder in der Mitte, weil es natürlich mit Bauen mit Holz alleine nicht gelingt, aus der Klimakrise rauszukommen. Aber ich glaube, das ist allen klar. Aber das Bauen mit Holz hat ein großes Potenzial. Es ist in einigen Landesbauordnungen hier auch noch viel geschehen. Wir haben viele Projekte, die mittlerweile auch mehrgeschossig gemacht worden sind. Das geht definitiv in die richtige Richtung. Wir haben es auch hingekriegt, immer wieder bei den Geldern, die wir für den Wald innerhalb der Großen Koalition in erheblichem Maße losgeeist haben, immer wieder auch das Handwerk mit dem Bauen mit Holz in den Blick zu nehmen, auch dort die Möglichkeiten auszuloten, das auch zu stärken. Das muss aus meiner Sicht auch letztendlich weitergehen. Nochmal, das Bauen mit Holz ist entscheidend. Aber, und da müssen wir natürlich auch ehrlich sein, wir haben auch momentan eine Diskussion aufgrund der steigenden Rohstoffpreise, dass Bauen mit Holz jedenfalls nicht günstiger geworden ist. Da haben auch viele, die sich vor Ort ein Holzhaus, ich sage es jetzt mal, bestellt haben, erhebliche Preissteigerungen hinnehmen müssen. Wir merken da auch eine Verknappung, die auch eintritt. Von daher muss man da auch natürlich, wenn man nachhaltig wirtschaften will, die Frage stellen, wie fange ich diesen Mehrbedarf eigentlich auch in den nächsten Jahren auf? Da muss man mal genau hinschauen. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten an der Stelle. Aber Bauen mit Holz hat Zukunft, ist nachhaltig und ist auch ehrlicherweise für das Klima gut. Obwohl ich immer wieder sofort, wenn ich mich da öffentlich äußere, einen Anruf von dem einen oder anderen aus der Zementindustrie kriege.
Vielen Dank Ihnen. Herr Busen, da Sie der Einzige sind, der keine Hand heben kann, da kein Bild hat, wollte ich jetzt ganz kurz fragen, damit wir Sie nicht abhängen, ob Sie sich dazu auch äußern wollen.
Und, also, ja. Gerne.
Ja, das ist wunderbar.
Ich bin zufällig Bauingenieur und Statiker und habe sehr viel Holzbauberechnungen gemacht. Mit Holz kann man wunderbar bauen, mehrgeschossig. Man kann Spannweiten bis 80, 100 Meter überwinden mit Leimholzkonstruktionen. Bauen mit Holz, muss ich Herrn Wiese recht geben, ist eine ganz tolle Sache. Früher darf ich mal erinnern, eine Eichentür, die galt früher als Brandschutztür. Es hat sich natürlich mittlerweile alles geändert, aber ist nach wie vor ist eine Eichenholztür sogar eine Brandschutztür. Deswegen bin ich immer für das Bauen mit Holz. Und wir haben ja in Nordrhein-Westfalen schon seit 2019 die Landesbauordnung dahingehend geändert, dass auch mehrgeschossig gebaut werden kann. Und da bin ich ein absoluter Freund von Bauen mit Holz.
Vielen Dank Ihnen. Ich mache das jetzt in der Reihenfolge der Handhebungen, die ich gesehen habe. Das war Herr Ebner, dann Frau Tackmann und ich glaube dann Herr Gehrig, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann Herr Felser. Und ich rede wieder nicht rein, sondern Sie wissen jetzt die Reihenfolge.
Okay, also ich glaube, wenn wir das Bauen mit Holz nach vorne bringen wollen, dann brauchen wir genau das, was Baden-Württemberg vor 9 Jahren auf den Weg gebracht hat, eine Holzbaustrategie, eine Holzbauoffensive, die verschiedene Punkte umfasst, zum Beispiel die Änderung der Landesbauordnungen in Baden-Württemberg, ist es 2012 geschehen, schöne Blaupause sozusagen für alle, die danach kommen, wo es darum geht, Hürden für den Holzbau abzubauen. Und natürlich geht es auch darum, da gebe ich dem Kollegen Busen mal völlig recht, diese Frage des Brandschutzes auch noch mal vernünftig zu betrachten. Die ganze Branche, die mit Holz baut, die musste von Pontius zu Pilatus gehen, um Abbrandversuche und weiß ich was machen, um an der Stelle weiterzukommen, weil niemand ihnen die Hürden da aus dem Weg geräumt hat auf der Bundesebene. Wir brauchen den Abbau von Subventionen und den Abbau der Bevorzugung von klimaschädlichen Baustoffen. Da hat der Kollege Wiese zu Recht darauf hingewiesen, dass er, wenn er das sagt, Anrufe aus der Zementindustrie, ich vermute fast auch aus der Kohleindustrie bekommt. Wir brauchen tatsächlich mehr Forschung. Forschung wurde ja vorhin auch schon angesprochen. Wir brauchen mehr Forschung für eine vielfältige Holzverwendung, für Holzbautechnologien. In Baden-Württemberg wurde das Laubholztechnikum auf den Weg gebracht. Die haben eine riesenlange Agenda, gute Ideen und auch schon viele gute Projekte am Laufen, wo es darum geht, wie kann ich denn Holz effizienter verwenden? Also mit Holz bauen, aber nicht klassisch, sondern anders. Aber natürlich gehören da auch, ich sage mal, die schon bekannten Neuerungen dazu, wie die Baubuche. Bei mir im Wahlkreis steht die weltgrößte Industriehalle aus Baubuche. Also da ist schon auch noch viel Luft nach oben. Und wenn wir das mit Forschung unterstützen, mit Abbau von Subventionen und mit Abbau von Schikanen, dann können wir, glaube ich, schon ganz gut weiterkommen an der Stelle.
Ich hätte ja gern dieses Scheinschloss, das jetzt Landtag in Potsdam ist, als Holzhütte gebaut. Ich glaube, das wäre ein gutes Statement gewesen in ganz vielen Richtungen. Ist leider nicht gelungen. Ich bin aber froh, dass das jetzt ein bisschen Dynamik bekommt. Finde das auch komplett richtig. Es gibt allerdings auch noch andere alternative Baustoffe, die klimaschützend sind, also Hanfbeton und so weiter. Also da ist einiges unterwegs. Ich will aber noch einen Aspekt, der jetzt noch nicht genannt wurde, einwerfen. Wir müssen auch gucken, dass halt zum Beispiel im Innenausbau auch die Substitutionsleistung von Holz entsprechend gewürdigt wird. Sonst werden wir gegen die Billigplastefenster und so weiter und so fort eben halt auch keine Chance haben. Das heißt, hier ist auch ein bisschen mehr Gedankenschmalz noch notwendig. Und es geht halt nicht nur um Gesetzeslücken, sondern tatsächlich auch um Preisgestaltung, die da tatsächlich dann auch den Substitutionseffekt mit abbildet, damit halt auch Bauen mit Holz ökonomisch sinnvoll und klimapolitisch vernünftig ist.
Ja, Bauen mit Holz wollen wir alle. Wir wollen es fördern. Das will die Union. Das will ich ganz besonders. Wir dürfen es aber bitte nur mit heimischem Holz machen. Und das geht nicht mit einer Position, wie sie der vorher genannte Herr Wohlleben hat. Dazu brauchen wir Wirtschaftswälder. Wenn wir den Holzbau fördern und nachher mehr Holz importieren würden, dann wäre das natürlich ein Schlag ins Kontor. Und deswegen ist mir eben die Bewirtschaftung der Wälder extrem wichtig. Wir fördern den Holzbau tatsächlich über einige Bundesländer. Baden-Württemberg ist federführend. Wir fördern aber auch über Bundesmittel. Unser Bundesministerium hat über die FNR hierzu einige Dinge angestoßen. Wir geben da Geld für aus und es ist auch im Bereich der energetischen Sanierung so, dass Holzbaustoffe extrem beliebt und gut zu verwenden sind in verschiedener Art und Weise. Und ich will auch noch kurz die Rohstoffsituation ansprechen. Die Dollarzeichen der Sägeindustrie haben leider dazu geführt, dass es relativ starke Verwerfungen gab, weil in Übersee die Preise für Schnittholz explodiert sind. Wenn wir da einen fairen Umgang miteinander hinkriegen, wir haben immer noch geschätzte 39 Millionen Festmeter Schadholz in den deutschen Wäldern. Am Holz scheitert das nicht. Da braucht es auch ein gewisses Umdenken. 90% des Bauholzes wird nachher wieder verschalt. Und wenn das ein bisschen blaustichig ist, ist das kein qualitativer Nachteil, sondern man kann auch dieses sogenannte Schadholz sehr gut verwenden. Es braucht gute Preise auch an der Waldstraße für die Waldbesitzer. Das ist ein riesengroßes Anliegen von mir. Und da gibt es noch ein Delta, das es zu füllen gibt. Und da wollen wir sehr deutlich dranbleiben. Aber Holzbau hat Zukunft.
Ja, ich finde es klasse, dass hier eine eindeutige Positionierung stattfindet. Alle sind einer Meinung anscheinend oder fast einer Meinung. Aber warum ist denn dann nichts passiert die letzten 20, 30 Jahre? Warum sind die Bauordnungen nicht geändert worden? Warum hat man das eben nicht gefördert? Ja, wunderbar, bin ich auch dafür. Bauen mit Holz ist wichtig. Wenn ich in der Landwirtschaft viel rumkomme, dann gibt es dort ganz große Laufstelle, luftige, freie Laufstelle aus Holz. Ganz tolle Geschichten. In Finnland sehen wir mehrstöckige Häuser. Das könnten wir auch, unsere Architekten, das könnten wir auch schneller nach vorne bringen, könnten wir auch fördern. Vielleicht muss man da auch ein bisschen weiterdenken und auch in den Bildungsbereich gehen und den Mittelstand stärken, indem dort eben diese Lehrberufe, Schreiner, Tischler und so weiter auch nochmal mehr den Fokus bekommen mit Prämien. Aber ich möchte mal auch in Frage stellen, woher kommt das Holz eigentlich, mit dem wir jetzt bauen? Zu wenig bauen, wie wir alle hier feststellen. Ich wurde bei mir privat gefragt, ob ich eine als Dämmschild für das Haus, ob ich da im Allgäu, ob ich da eine sibirische Lärche möchte oder eine heimische Lärche, gleicher Preis. So nach dem Motto, ist jetzt schon ein paar Jahre her, jetzt natürlich nicht mehr. Also da stellt sich die Frage, warum nutzen wir da die heimischen Hölzer nicht? Und muss das Teakholz aus Südamerika oder woher auch immer kommen, das können wir doch mit unseren Baumarten lösen. Also hier scheinen wir halbwegs einer Meinung zu sein. Was wir versäumt haben die letzten 30 Jahre, sollten wir da wirklich jetzt auf den Weg bringen.
Kann ich ja ganz kurz widersprechen.
Wir haben noch 3 Minuten. Es lohnt sich nicht für eine weitere Frage. Also Herr Busen, Sie haben 30 Sekunden Zeit zum Widersprechen.
Okay, also ich muss Herrn Felser widersprechen. Also er wird schon seit 1976 in meinen Abschluss gemacht als Bauingenieur. Da wurde schon mit Holz gebaut. Also es ist immer mit Holz gebaut worden und es musste sogar immer noch Holz importiert werden. Wir sind nie mit eigenem Holz ausgekommen. Also es ist nicht so, dass es jetzt erst seit Neuestem mit Holz gebaut wird, sondern schon seit Jahrzehnten.
Herr Busen, seit Jahrtausenden wird mit Holz gebaut.
Ja, okay, stimmt.
Okay, vielen Dank. Ich finde es ein ganz, ganz schönes Schlusswort zum Widersprechen und sich doch einig sein. Vielen Dank Ihnen. Wir schließen an dieser Stelle die offenen Fragen. Es geht jetzt so langsam nämlich schon dem Ende zu.